Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sicherheitssonntags im Europa-Podcast mit mir, Florian Schäfer. Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags. Viele von uns nutzen sie bereits, zum Beispiel auf der Arbeit oder auch privat, beim Schreiben von Texten oder auch anderen Dingen. Doch KI verändert längst nicht nur unseren Alltag. Auch Streitkräfte auf der ganzen Welt setzen zunehmend auf künstliche Intelligenz. Zum Beispiel bei der Auswertung riesiger Datenmengen oder bei der Nutzung von Drohnen. Bis hin auch zur militärischen Entscheidungsfindung bzw. Unterstützung. Doch was kann KI heute tatsächlich? Wo liegen ihre Grenzen? Und was bedeutet dies für die Kriegsführung der Zukunft und auch der Gegenwart? Darüber möchte ich heute sprechen mit Vanessa Voß von der Bundeswehr-Universität München. Sie beschäftigt sich intensiv mit Sicherheitspolitik, Völkerrecht sowie Technologiefragen rund um Militär und Verteidigung. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind, liebe Frau Voß.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Voß, es ist bei uns so ein bisschen, ja, immer der Standard, dass wir natürlich zunächst auch wie in anderen Podcasten unseren Gast vorstellen. Wie können wir uns denn Ihre Arbeit zum Thema künstliche Intelligenz vorstellen? Womit beschäftigen Sie sich konkret? Und das ist auch immer eine Frage, die ich gerne am Anfang stelle. Wie sind Sie denn zum Thema Sicherheitspolitik gekommen, sowie dann auch schlussendlich zum Thema Technologie im militärischen Kontext?
Ja, fangen wir vielleicht erstmal bei der Universität der Bundeswehr in München an. Es gibt zwei Bundeswehrhochschulen in Deutschland, eine in München, eine in Hamburg. Ich bin in der südlichen verortet und ich habe vor einigen Jahren dort eben eine Promotionsstelle angeboten bekommen in Verbindung mit einem EU-Drittmittelprojekt namens AI for Defense, also sehr nah dran an dem heutigen Thema. Und da war ich eben verantwortlich für die rechtlichen und ethischen Aspekte im Rahmen dieses Projekts, also konkret auch der Operationalisierung europäischer Werte für verschiedene Use Cases im Verteidigungssektor. Ja, und aus dem Projekt ist dann noch wiederum weiteres entstanden, ist ja ganz häufig so. Dann habe ich noch eben mitgewirkt bei EDOC, der European Defence Operational Collaborative Cloud, also im Grunde genommen einer Vernetzung verschiedener nationaler Cloud-Systeme, dass also die Bundeswehr beispielsweise mit den französischen Streitkräften kommunizieren kann und nur die Daten teilt, die es auch gerne teilen möchte. Ja, das waren so ungefähr meine Stationen an der Universität selbst. Und ja, jetzt bin ich eben in der Promotion, im letzten Teil dieser. Letztendlich für Sicherheitspolitik interessiert, habe ich mich vor allem im Bachelorstudium seit dessen. Da hat mir mal jemand den Hinweis gegeben, doch mal sicherheitshalber zu hören, also ein Podcast der Kollegen. Und seitdem bin ich treue Hörerin. Und witzigerweise ist es heute auch so, dass ich die Hosts alle persönlich kenne, schon Veranstaltungen mit ihnen selbst hatte und heute sogar bei einem der Hosts, Frank Sauer, promoviere. Insofern ist es schon sieht das nach einer halbwegs roten Linie aus, hat im Bachelorstudium angefangen, sich dann gesteigert heute bis zur Promotion und es macht nach wie vor Spaß.
Der Europa-Podcast lebt von guten Gesprächen, starken Themen und von Menschen, die unsere Arbeit unterstützen. Wenn du dabei sein möchtest, dann unterstütze uns auf Steady oder Patreon. So hilfst du mit, dass wir auch in Zukunft Europa hörbar machen können. Vielen Dank für deinen Support.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke und wir sehen mal wieder Podcasts verbinden auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Wollen wir jetzt mal gleich inhaltlich einsteigen? Also ich hatte schon ein bisschen in der Anmoderation erwähnt, viele unserer Hörerinnen und Hörer nutzen ja KI mittlerweile ganz selbstverständlich im Alltag, aber auch im Beruf durch ChatGPT und natürlich auch ganz viele andere Anwendungen, die es da mittlerweile gibt. Jetzt ist natürlich interessant, weil wir natürlich ein Sicherheitspodcast sind. Wie unterscheidet sich denn der Einsatz von KI bei den Streitkräften? Welche Rolle spielt KI denn da heute grundsätzlich schon im militärischen Alltag? Also wir wollen ja gleich noch mal etwas tiefer reingehen, aber vielleicht erstmal so eine erste grobe Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer, wo das Thema vielleicht noch ganz neu ist.
Also zunächst sind die zivilen Anwendungen eigentlich auch ein ganz guter Start, um über das Thema beim Militär nachzudenken. Also klar ist es so, dass wir ChatGPT bei Entscheidungsfindung fragen können. Mensch, ich habe gerade die und die Faktoren. Was denkst du, ist gerade der beste Weg? Wir können Informationen sammeln, wir können vielleicht Informationen zusammentragen, wir können Recherche betreiben. Und all sowas sind ja auch Dinge, die grundsätzlich im Militär sehr sinnvoll sind. In den letzten Monaten war vor allem das US-System Maven Smart Systems von Palantir sehr in der Presse, war auch beteiligt daran, wie die USA ja fehlerhafterweise ein Schulgebäude im Iran bombardiert haben. Das wurde eben fehlerhaft für ein militärisches Ziel gehalten, weil alte Daten in dem System gespeichert wurden. Es war nämlich in der Nähe eines Militärstützpunkts und früher war es auch ein militärisches Gelände. Zeigt einmal mehr, wie wichtig auch aktuelle Daten sind und sich nicht auf ja, veraltete Daten zu verlassen. Also hier, wie gesagt, nur ein Beispiel. Man kann mit Maven Smart Systems dann eben Daten miteinander vernetzen. Man kann hier Zielerkennung betreiben, was ich gerade geschrieben habe. Man kann aber auch sowas wie Vorschläge erhalten. Also man muss sich ja vorstellen, es gibt verschiedene Domänen: Land, Luft, See, Cyber, Weltraum. Und die Idee hier ist, das alles zu einem gläsernen Gefechtsfeld zusammenzuführen und hier zu gucken, ja, welche Einheit an welchem Ort kann gerade das gegebene Ziel XY den Auftrag bestmöglich erfüllen. Und das ist dann die Idee der Dominanz der Streitkraft der Zukunft, also hier vernetzt die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Das ist aber jetzt nur ein Bereich, um mal beim Zivilen angefangen zu haben. Natürlich kann man auch weitergehen über Logistik, Verwaltung. Da gibt es sicherlich noch sehr viel Potenzial, KI hierfür einfach effizientere Prozesse zu nutzen. Ja, und zu guter Letzt, da denken sicherlich viele als erstes dran, ich habe es jetzt aber bewusst mal ans Ende geschoben, geht es um Waffensysteme. Also dann vielleicht auch autonome Waffensysteme, also die Zielauswahl und Bekämpfung. Hier sprechen wir aber wirklich über das scharfe Ende und eben nur mal einen ganz, ganz kleinen Teil dieser möglichen Anwendungen. Und hier spricht man international davon, bedeutsame menschliche Kontrolle zu bewahren und ja, eben nicht blind allen möglichen Zielen zu folgen und diese dann ja auch auszulösen, sondern eben zu gucken, was ist der Kontext und wie kann man hier Kontrolle über das Operationsgeschehen bewahren. Deswegen hier nur als Einstieg, ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass KI nicht eine Sache ist, die man von außen sieht und erkennt, aha, da ist also dieser Roboter, sondern KI ist überall, kann an- und ausgeschaltet werden, geht von ganz einfachen Verwaltungsgegenständen hin eben zum scharfen Ende.
Vielen Dank. Ich glaube, das hilft schon mal bei der Einordnung für unsere Hörerinnen und Hörer. Jetzt wollen wir das Ganze mal vielleicht etwas praktisch greifbarer machen. Der Krieg in der Ukraine zeigt ja sehr deutlich, wie sich moderne Kriegsführung schnell gestaltet und verändert. Und vielleicht, damit wir hier auch noch mal eine konkretere Vorstellung bekommen, welche Rolle spielt KI denn heute schon in diesem Konflikt dort? Und wo wird KI denn auch schon konkret eingesetzt? Ich möchte hier mal als Beispiel vielleicht nennen bei dem Thema Drohnen oder Robotik. Das ist ja immer so ein bisschen das, was einem, wenn man über das Thema ein bisschen recherchiert, zumindest mir als erstes begegnet ist als Einsatzfeld.
Ja, vielleicht bleiben wir einfach bei den beiden Themen. Also zunächst mal zu den Drohnen. Also hier ist es besonders sichtbar. Hier wieder der Einsatz von KI kann sehr verschieden sein. Also man kann natürlich KI nutzen, um Objekte zu erkennen. Aha, das hier ist ein russischer Panzer. Man kann Ziele identifizieren, zu bestimmten Bewegungsabläufen. Man kann natürlich auch Flugrouten selbst optimieren, einen Teil auch autonom zu fliegen, autonom zu bekämpfen. Das ist die Möglichkeit, gerade natürlich, wenn man eben über Störungen nachdenkt. Was ist, wenn mein GPS-System gestört ist? Wie kriege ich vielleicht die letzte Meile noch hin und kann trotzdem autonom den Panzer erkennen und diesen bekämpfen? Das ist gerade jetzt heute in ja, Zeiten von elektronischer Kampfführung, wo viel Störsender verwendet werden, sehr, sehr hilfreich. Aber auch im Bereich Robotik ist es so, dass es KI hier definitiv an Gew Bedeutung gewinnt. Man kann hier denken an unbemannte Bodenfahrzeuge. Hier gibt es auch deutsche Unternehmen, die sich damit primär auseinandersetzen. Hier kann man natürlich denken an Aufklärung, Minenräumung, aber auch Transport von Verwundeten oder Material, dass das eben ferngesteuert passieren kann oder auch da wieder zum Teil autonom mit KI. Und hier muss man auch eben gucken, dass man verschiedene Daten miteinander kombiniert, auswertet. Ne, man kann denken an Aufklärungsbilder, Satellitenbilder, Drohnenvideos und all das miteinander zu vernetzen, ist auch ein konkreter Anwendungsfall aus der Ukraine. Wichtig aber heute ist, dass die meisten Entscheidungen tatsächlich noch ja, menschlich getroffen werden, dass der autonome Teil auch da eher noch den kleineren, geringen Teil ausnimmt. Aber was letztens tatsächlich in den Nachrichten war, da haben die ukrainischen Streitkräfte von berichtet, dass sie an einem Einsatz komplett ohne Menschen, also ferngesteuert auch in diesem Fall, noch eine Stadt verteidigen konnten. Das war also der erste, sagen wir mal, vollkommen unbemannte Einsatz. Das definitiv auch zu beachten, wenn man eben über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nachdenkt.
Also ist es vielleicht, ohne dass man es vielleicht eins zu eins so vergleichen kann, aber es ist vielleicht für auch die Leute, die jetzt irgendwie KI im privaten oder beruflichen Kontext einsetzen, die KI ist immer so gut wie die Informationen beziehungsweise Daten, die ich ihr gebe, um damit zu arbeiten. Und am Ende ist es vielleicht auch so, dass die finale Entscheidung oftmals dann noch beim Menschen liegt. Wir befinden uns ja jetzt noch ziemlich am Anfang dieser Entwicklung. Ich weiß, es ist immer schwierig, in die Glaskugel zu gucken, aber was ist denn vielleicht dann schon in 5 oder 10 Jahren möglich in dem Bereich, vielleicht jetzt auch Drohnenrobotik oder auch ein anderer Bereich, wenn wir vielleicht auch daran denken, dass die Datenlage immer besser wird?
Genau, zur Datenlage. Man sagt im Englischen so schön, garbage in, garbage out. Also wer Schrott reingibt, der kriegt auch Schrott raus. Das trifft hier natürlich auch zu. Zur Rolle des Menschen. Also solange man noch die Zeit und die Möglichkeit hatten, den Mensch im Loop zu lassen, ist es schön. Aber das ist definitiv nicht immer der Fall. Und das wird sich definitiv weiterentwickeln. Da können wir gleich auch noch mal im Rahmen der Bundeswehr vielleicht drauf zu sprechen kommen, wie Autonomie letztendlich ausgestaltet werden kann. Zum Beispiel, beim Beispiel der Ukraine ist, glaube ich, auch noch mal gut zu sehen, dass eigentlich das Wichtigste ist und das eben auch mit Blick auf die Zukunft, diese ständige Adaptionsfähigkeit. Ja? Also bleiben wir vielleicht noch mal bei den Drohnen. Ja, zu Beginn hatten wir eben diese einfachen, teils ja selbst gebastelten Quadrocopter, die ferngesteuert wurden, mit denen man agiert hat. Das hat sich dann weiterentwickelt zu sogenannten First-Person-Views, ja, wo man mit so einer Brille vor Ort quasi ferngesteuert in dieser Drohne sitzt und diese steuert. Dann hat man auf dem Schlachtfeld ganz viele Glasfaserkabel gesehen, die die Ukraine verlegt hat, weil so eben die Störung ausgeschlossen wurde und man die Drohnen wieder besser operieren konnte, weil die Gegenseite schläft ja nicht. Ja? Die versucht auch, dann wieder die gleichen Frequenzen zu spielen, zu stören. Das ist also ein stetiges Hin und Her. Und heute ist es dann so, dass oft Drohnen gemeinsam mit ja, so ein bisschen Mutterschiffen fliegen. Also die sind dann Signalverstärker, ja, weil wenn vielleicht die Distanz zum Operator zu weit weg ist, haben wir dann noch ein anderes Mutterschiff, das es wiederum verstärkt und dann auch da wieder näher an die Frontlinie zu kommen. Also das sind jetzt nur Beispiele aus dem Jetzt und heute. Was danach alles kommt, das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, es tut definitiv auch uns gut, eben in die Konfliktherde der Welt zu schauen und mitzunehmen, dass man lebenslang lernen muss, dass man sich ständig anpasst und wer diese Fähigkeit hat, eben so wie die Ukraine es Tag für Tag beweist, der wird auch ja, resistenter sein, der wird sich behaupten können und das muss man mitnehmen.
Vielen Dank für diese Einblick und den Hintergrund. Ich glaube, da können wir uns dann jetzt schon mehr vorstellen. Sie haben mir jetzt gerade die perfekte Überleitung gebaut für das nächste Thema, nämlich KI ist mehr als die einzelne Technologie oder die Tools, die wir nutzen. Das ist ja gerade auch im beruflichen Kontext, wenn man auf verschiedenen Ebenen, vielleicht kennen unsere Hörerinnen und Hörer das ja auch aus der eigenen Firma, darüber redet, geht es ja oft, so habe ich zumindest das Gefühl momentan, dafür rum, welche Tools können wir eigentlich nutzen, was können die und wie machen die unser Leben einfacher. Aber es geht ja weit darüber hinaus. Wenn wir jetzt das im gesamtmilitärischen und verteidigungspolitischen Kontext sehen, warum ist dieser umfassende Blick so wichtig? Also wenn wir jetzt auf alle Teilstreitkräfte blicken, Sie hatten das auch schon mal in der Einleitung erwähnt. Warum sollten wir KI hier im Ganzen betrachten? Und basierend auch darauf, warum ist es eigentlich so wichtig, dass die Nutzen von KI in die militärische Ausbildung mit einbringen, dass wir auch ein Verständnis der Systeme entsprechend vermitteln und dass wir vielleicht auch vermitteln, Dinge kritisch zu hinterfragen? Warum sollte das alles so im Ganzen gedacht werden?
Ja, ich habe es gerade schon anklingen lassen. KI ist von außen jetzt erstmal nicht sichtbar. Ja, in der Vergangenheit, da konnte man irgendwie nukleare Sprengköpfe zählen, man konnte einen Rüstungsvertrag machen, man konnte sagen, so und so viele könnt ihr haben, so und so viele wir. Das war relativ einfach, auch im Rahmen der Rüstungskontrolle. So, heute sehen wir verschiedene Schiffe, Panzer, Flugzeuge. Wir wissen ja nicht mal so ganz genau, sind die jetzt eigentlich ferngesteuert oder nicht. Wenn man dann genauer hinguckt, sieht man vielleicht noch, haben die ein Cockpit oder nicht. Geht also weiter zur Fernsteuerung. So, und dann weiß ich letztendlich nicht mehr, wie viel Fernsteuerung ist das und wie viel Autonomie ist das am Ende noch. Und gerade deswegen präferiere ich eigentlich bei dieser Art von Systemen, nämlich über Autonomie in Waffensystemen zu sprechen und nicht über ein autonomes Waffensystem oder nicht über einen Killerroboter, weil das immer so eine gewisse Assoziation auslöst. Wir denken oft an Flugzeuge, weil Drohnen irgendwie, also fliegende Drohnen zuerst da waren und wir deswegen immer denken, okay, wenn das da fliegt und autonom Dinge macht, dann wird das wohl ein Killerroboter, ein autonomes Waffensystem sein. Ich versuche aber mit diesem Begriff Autonomie in Waffensystemen eben zu zeigen, dass der Grad variieren kann. Ich sollte kein konkretes Bild vor Augen haben, so sieht das aus, sondern es kann in jeder Dimension sein. Es kann beispielsweise, wenn wir an Waffensysteme im Bereich der Marine denken, auch so sein, dass der Grad an Autonomie variiert. Dass ich also, je näher ich an Küstengewässern bin, je mehr zivile Schifffahrt ich in der Nähe habe, natürlich den Grad an Autonomie so gering wie möglich schalte oder ausschalte, dann aber, wenn es zu brenzlichen Situationen kommt, doch deutlich mehr Autonomie nutze. Es ist also, ne, diese Gratwanderung, das Kontextverständnis, all das spielt da mit rein. Und deswegen sollte man sich klar machen, KI kann überall drin sein. Es ist eben ein Grat. Und letztendlich muss man sich dann als verantwortungsvolle Streitkraft die Frage stellen, wer kann was besser, Mensch oder Maschine? Das muss man rechtlich, ethisch abgleichen und dann auch letztendlich zu der Entscheidung kommen. Alles klar, wenn die Maschine dieses gegebene Ziel hier besser erreichen kann, dann ist das in Ordnung. Dann muss das nicht der Mensch sein, der noch irgendwie im Loop ist. Nein, das ist in Ordnung, wenn die Situation überwacht wird, wenn die kontrollierbar ist, dass es dann ruhig die Maschine macht. Aber gerade dieses Kontextverständnis ist was, was nicht programmierbar ist. Das können wir Menschen besser. Und wir verstehen, wenn mal eine Situation anders ist, wenn jetzt ein Sticker auf dem Panzer geklebt ist, kann das sein, dass meine Bilderkennungssoftware schon durchdreht, weil was hat ein Hello Kitty Sticker auf dem Panzer zu suchen? Aber ich erkenne trotzdem, das ist definitiv ein Panzer. Und so eine Bilderkennungssoftware könnte dadurch schon gestört sein. Ja? Nur um mal ein vielleicht dann doch relativ simples Beispiel zu geben, was vielleicht nicht ganz realitätstreu ist. Aber trotzdem, wir haben Kontextverständnis. Und da sollte man eben drauf bauen, gucken, wie ist eben diese Mensch-Maschine-Interaktion hier. Und das sollte man natürlich auch als Hersteller prüfen. Das sollte man als Bundeswehr sich genau anschauen. Also im Cockpit, wie reagieren eigentlich die Piloten auf verschiedene Empfehlungen von KI? Und wie kriegen wir es hin, dass beide optimal zusammenarbeiten, wie eben im guten Team? Das ist ja Wurde ja gerade auch schon erwähnt, im beruflichen Kontext auch so. Man sucht sich vielleicht ein Tool, einen Assistenten und guckt, dass seine eigene Arbeit verbessert wird. Und das gilt eben auch beim Militär. Und da müssen die Streitkräfte natürlich auch mitgehen und ein grundsätzliches Verständnis von KI haben und dann eben für die spezifischen Anwendungen stark damit trainiert werden und damit sie damit umgehen können.
Das Bundesministerium der Verteidigung hat ja inzwischen Leitlinien für den Umgang mit künstlicher Intelligenz veröffentlicht. Das passt ja sehr gut zu dem, was wir gerade besprochen haben. Könnten Sie vielleicht noch mal darauf eingehen, so grob, was da drin steht und welche Bedeutung diese Leitlinien dann auch für den einzelnen Soldaten, die einzelne Soldatin haben und vielleicht auch, ob die ausreichend sind aus Ihrer Sicht oder wie es da auch dazu steht, ob man, wie oft man sowas vielleicht auch updaten muss, weil die Lage durch die technologischen Entwicklungen schreitet ja auch sehr rasant voran.
Ja, das ist auch ein guter Spoiler für einen Artikel, den ich gemeinsam mit Frank Sauer geschrieben habe, der bald in der internationalen Politik erscheinen wird. Da gehen wir noch mal genauer eben auf diese KI-Leitlinien des Bundesverteidigungsministeriums ein. Und ja, da ich in der Vergangenheit auch schon häufiger die Bundeswehr kritisiert habe dafür, dass es eben ein solches Dokument nicht gibt, kann man mit dem jetzigen durchaus sehr zufrieden sein, weil man eben endlich mal wegkommt von dieser, ich habe es gerade schon ein paar Mal kritisiert, indirekt Human in the Loop, on the Loop, out of the Loop Diskussion wegkommt, weil das überholt ist. Es muss nicht immer ein Mensch einen Knopf drücken, um eine gute Entscheidung treffen zu können, sondern die bedeutsame menschliche Kontrolle ist relevant. Ich muss den Angriff zurückverfolgen, ja, also warum, wer hat welche Entscheidung getroffen. Ich muss ihn zweitens administrieren können, also ich muss eventuell eine Mission abbrechen können, wenn ich sehe, der Kontext ändert sich. Und dann muss ich vorhersehen, wie der mögliche Ausgang ist, also welche Ziele werden getroffen. Ich muss bedeutsame menschliche Kontrolle haben. Das ist im Grunde genommen diese Übersetzung. Und das steht da mehr oder weniger in diesen Leitlinien. Es geht also schon dahin zu sagen, wir brauchen Autonomie und es wird nicht in jeder Zeit ein Soldat, zu jedem Zeitpunkt ein Soldat noch auf einen Knopf drücken, sondern es kann sein, dass das nicht der Fall ist. Und das ist eigentlich genau die Diskussion, die wir auch brauchen, eben anders als bei der Drohnendebatte, die wir viel zu lange geführt haben, um am Ende dann doch zu dem Entschluss zu kommen, dass wir das brauchen, dass es eine militärische Notwendigkeit ist und dass man das sehr wohl ethisch und rechtlich konform machen kann. Und das gilt eben auch bei KI. Insofern gut, dass das Dokument jetzt da ist. Andere haben es schon viel früher gemacht. Man diskutiert bereits seit 2014 bei den Vereinten Nationen über dieses Thema. Und da aktuell aufgrund der, ich sag mal, rüstungspolitischen Eiszeit oder vielmehr rüstungskontrollpolitischen Eiszeit. Also das ist ja gerade sehr, sehr schwierig, multilateral hier zu gemeinsamen Entschlüssen zu kommen, ist es so, dass es jetzt der richtige Schritt ist, dass auch Nationalstaaten sich selbst überlegen, was ist deren Umgang mit KI, wie können wir das europäisieren und irgendwie ja, mit unseren Werten vereinbar machen. Bei der NATO gibt es bereits Prinzipien zum ethischen Umgang oder verantwortungsvollen Umgang mit KI im Militär. Und da sollte man hingehen. Dann funktioniert das Ganze auch eben ohne seine Prinzipienwerte über Bord zu werfen. Ganz im Gegenteil, sondern das hier konkret operationalisierbar zu machen. Wie gehen wir damit um?
Vielen Dank. Ich glaube, das hilft schon mal weiter. Dann haben wir schon mal eine grobe Vorstellung, was da so ungefähr drin steht und was es für Auswirkungen hat. Dann empfehlen wir an der Stelle nochmal, der Artikel ist der dann öffentlich zugänglich.
Ja,
Genau.
das wird ein Online-Artikel sein, da kann man drauf zugreifen, sogar auch mit so einem, wenn man kein Abo hat, kann man Artikel lesen.
Perfekt, dann empfehlen wir den hier schon mal an der Stelle. Wer da noch mal vielleicht bei dem Thema etwas mehr in die Tiefe gehen möchte, kann sich den Artikel dann natürlich sehr gerne anschauen. Nochmal als nächstes Thema, das machen wir hier auch immer gerne im Podcast, nochmal in die Zukunft zu schauen. Also wir hatten es gerade schon mal angeschnitten, aber vielleicht können wir es jetzt nochmal ein bisschen detaillierter machen, wenn wir jetzt auf die nächsten 5 bis 10 Jahre schauen und uns kritisch damit auseinandersetzen. Was sehen Sie denn als größte Herausforderung beim Einsatz von KI im militärischen Kontext oder vielleicht auch an der Schnittstelle zwischen militärischer und ziviler Nutzung, was Ihnen vielleicht ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Bauchschmerzen bereitet, aber was Sie eher kritisch sehen? Und vielleicht auch noch mal, was sehen Sie denn positiv? Also wenn wir uns vielleicht bestimmte Entwicklungen angucken, was können wir Positives daraus ziehen und was können wir daraus lernen und wie kann es vielleicht auch im Militärischen oder an der Schnittstelle zum Zivilen uns weiterhelfen?
Also gerade im Bundeswehrkontext muss ich sagen, dass ich eher Sorge dafür habe, dass wir zu langsam sind und uns zu viele Gedanken darüber machen, wie wir es potenziell machen könnten, anstatt ins tatsächliche Handeln zu kommen. Denn wir haben es hier in diesem Podcast ja bereits besprochen, KI ist nur so gut wie die Menschen, die dahinter stehen. Und wir haben als Bundeswehr ein gutes Werteverständnis. Wir haben Einsatzdoktrinen, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind, etc. Also das Fundament ist da und wir können KI verantwortungsvoll nutzen. Ich bin selbst Reservistin bei der Bundeswehr und muss sagen, dass viele auch verwaltungstechnische Prozesse hier nicht mal digitalisiert sind. Also mit KI anzufangen, vielleicht sind davor noch ein paar andere Hausaufgaben zu machen, ja, wie man vielleicht mal gesamt durch die Truppe Digitalisierung vorantreibt. Will jetzt auch nicht zu kritisch sein, ist nicht so, als wäre noch nichts passiert. Es gibt bereits verschiedene Apps, mit denen man auch ganz gute Anwendungen hat. Aber es gibt sicherlich noch sehr, sehr viel Papierkram zu machen, allein in der Verwaltung. Und hier braucht es einfach Mut, den Mut zur Reform, das auch anzugehen, sich nicht weiter hinter rechtlichen oder ethischen Standards zu verstecken. Das funktioniert, das kriegen andere auch hin. Also braucht es jetzt hier eher diese Kultur der Offenheit für Digitalisierung und dementsprechend auch KI, weil klar, die jungen Menschen, die heute zur Bundeswehr kommen, das sind diejenigen, die aufwachsen damit und die haben eine Affinität und die wollen das nutzen. Bringen das alles mit. So, wenn dann aber die Kultur nicht da ist und das quasi gar nicht eingesetzt werden soll, dann ist das ist ein großes Problem. Und deswegen bin ich eben für diese, ja, offene Kultur. Ja, ich brauche nicht erwähnen, die ganzen Probleme und Risiken, die es gibt, die müssen auch besprochen werden, keine Frage. Da mache ich mir aber keine Sorgen, dass das nicht ohnehin der Fall ist. Insofern eher den Mut voranbringen. Und das bringt mich vielleicht auch zu dem positiven Aspekt, was mir auch irgendwo Hoffnung macht, ist, dass es ganz viele tolle Ausgründungen teilweise aus der Bundeswehr gibt, ja, dass Offiziere einen Weg in die Privatwirtschaft suchen. Es gibt einige tolle Neoprimes hier in Deutschland, die mutig Technologielösungen vorantreiben, made in Germany, für europäische Souveränität. ARX Robotic ist da nur ein Beispiel. Die kommen von der Universität der Bundeswehr, die arbeiten nämlich hauptsächlich ja, im Heeresbereich an bodengestützten, ferngesteuerten Systemen, ja, die eben durch den Wald fahren können, die transportieren können, die ganz viel Unterstützung für das Heer leisten. Das ist alles möglich. Da wird auch viel teilweise schon von dem Sondervermögen für die Bundeswehr geschafft. Also es gibt diesen Mut, den ich gerade eigentlich ja, beschrieben habe, von Seiten der Streitkräfte, von jungen Unternehmern. Und diesen Spirit muss man, glaube ich, mitnehmen. Und dann kann man hier auch gut ja, zur europäischen Souveränität beisteuern mit unserer Bundeswehr, mit unseren Produkten auch hier aus Deutschland.
Vielleicht noch als zusätzliche Frage, gibt es ein Land, vielleicht auch in Europa, aber auch außerhalb von Europa, wo Sie sagen, die kriegen diese Balance zwischen Technologie, Hunger, zwischen ethischen Abwägungen und zwischen dem ganzen, ich nenne es mal Überbau, dem rechtlichen und auch dem Wissen, was man dann an die Streitkräfte vermittelt, ganz, ganz gut hin? Oder glauben Sie, wir müssen da unseren eigenen Weg finden und sollten uns da auch vielleicht gar nicht zu sehr an anderen Partnern orientieren.
Ich glaube, sich gute Dinge bei Partnern abzuschauen, ist immer grundsätzlich eine gute Idee. Man muss natürlich schauen, inwiefern das auch miteinander vergleichbar ist und was man eventuell anpassen muss. Aber klar, man kann an Estland denken. Also auch hier ein junger Staat, der nach der Sowjetzeit ja auch grundsätzlich das Privileg hatte, alles neu zu bauen. Und man hat sich dafür entschieden, alles sehr schnell, sehr digital, sehr agil aufzubauen. Das spiegelt sich im Alltag der Menschen wider, die kaum Behördengänge vorzunehmen haben. Und das spiegelt sich in der grundsätzlichen Kultur dieses Landes wider und dementsprechend auch in Streitkräften. Also auch hier gibt es Verteidigungsunternehmen, die sich mit eben Robotik auseinandersetzen, wo also genau dieses Verständnis da ist, was ich mir gerade eigentlich auch im Bundeswehrkontext gewünscht habe. Von daher ja, gibt es da definitiv noch viele, viele mehr, aber Island ist da definitiv ein Beispiel, was mir einfällt. Und dieser Austausch, gerade auch auf europäischer Ebene, so eben wie auch bei dem Projekt, was ich zu Beginn erwähnt hatte, hier wirklich gemeinsam mit europäischen Streitkräften zusammen an Lösungen zu arbeiten, das ist sehr, sehr sinnvoll. Es muss nicht jeder seine eigene Brühe brühen, sondern man kann das auch gemeinsam machen. Das funktioniert in Europa auch gut.
Ja, dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank für diesen umfassenden Blick auf das Thema KI. Ich glaube, es ist ein sehr ausführliches. Also wir hätten wahrscheinlich auch noch an der einen oder anderen Stelle weitaus mehr ins Detail gehen können. Aber das war natürlich auch nicht der Sinn der Folge. Wir wollten unseren Hörerinnen und Hörern jetzt auch erstmal einen ersten Überblick geben. Worum geht's da eigentlich? Welche Fragen sollten wir bedenken? Wo liegen Potenziale, Risiken, Chancen? Und wie könnte sich das Ganze in der Zukunft entwickeln? Und ich glaube, das haben wir sehr gut geschafft, dank Ihrer Einschätzung. Vielen Dank dafür. Zum Schluss unserer Folge bleibt mir wie immer nur das Ganze zu beenden, mich zu bedanken. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, wir leben natürlich auch so ein bisschen vom Feedback, was wir von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Deswegen freut es uns natürlich. Dass wir eine steigende Anzahl immer wieder an Followern haben, aber bitte geben Sie uns auch Rückmeldung, was können wir besser machen, welche Themen möchten Sie in Zukunft hören und was nehmen Sie mit aus unseren einzelnen Folgen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, das hoffen wir natürlich, dann folgen Sie uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und empfehlen Sie uns weiter. Und an dieser Stelle auch ein Ausblick auf die nächste Folge in der August-Ausgabe des Sicherheitssonntags werde ich mit Nemo Buschmann von Bitkom sprechen und auf diese Folge freue ich mich auch schon sehr. Jetzt bleiben Ihnen die letzten Worte in dieser Folge, was Sie noch sagen wollten, was Sie schon immer sagen wollten, können Sie jetzt sagen und vielen Dank nochmal für Ihre interessanten Einblicke an dieser Stelle.
Dankeschön, gerne dranbleiben, gerade bei KI, aber grundsätzlich im Leben gilt lebenslanges Lernen. Insofern viel Erfolg dabei und dann wird das alles auch schon ganz gut werden.
Vielen Dank und zum Schluss wie immer mein Standardsatz mit Sicherheit Europa.